Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und provokativ unterwegs, auch und gerade an diesem Montag, dem 13. April 2026. Was Sie da im Hintergrund sehen, ist die Budapester Burg, der Regierungssitz. Und da hat ja gestern ein regelrechtes Erdbeben stattgefunden. Nach 16 Jahren abgewählt von einem Herausforderer, von dem vor ein paar Jahren eigentlich noch niemand gesprochen hat, Viktor Orban, für viele der Fels in der Brandung eines bürgerlich-konservativen Europa. Jetzt also ein neuer Mann. Was bedeutet das? Und vor allem, was können die Gründe sein? Und ich fange gleich schon mal selbstkritisch an. Die Weltwoche hatte die vermutlich fulminanteste Fehlprognose im Blatt. Wir haben noch vor wenigen Wochen den rechnerisch klaren Sieg oder zumindest den rechnerisch möglichen und wahrscheinlichen Sieg von Viktor Orban vorausgesagt. Und der Mann, der diese Kalkulation hingelegt hat, steht gleich neben mir. Aber ich bin der Chefredaktor, mea maxima culpa. Und jetzt also blende ich über zu meinem Kollegen Kurt W. Zimmermann. Ja, Kurt, wir müssen nach deiner Titelgeschichte folgen. Du hast geschrieben, Viktor Orban, ein Prosit auf den Sieg, weil du der einzige Journalist in Europa bist, der rechnen kann, wer der gewinnen. Also du bist offensichtlich der einzige Journalist in Europa, der nicht rechnen kann. Und ich bin der einzige Chefredakteur in Europa, der diese Fehlkalkulationen dann auch noch aufs Titelblatt rückt. Aber egal. Wir sagen ja auch, Leser, die journalistischen Prognosen glauben, meine Damen und Herren, die sind sowieso selber schuld. Nein, Spaß beiseite. Was ist genau passiert? Wie würdest du selbstkritisch, reuevoll deine Kalkulation im Rückblick noch einmal beurteilen?
Ja, also du hast recht, mathematisch sind wir in der Branche unten durch, für immer. Das wird sich nicht mehr ändern. Nein, ich glaube, ich habe in meiner Prognose gesagt, es wird sehr knapp, aber Orban hat sogar eine Chance, knapp zu gewinnen. Warum habe ich mich hier so verhauen? Ich habe den ruralen Effekt falsch eingeschätzt. Ich habe ja mehrere Jahre in Ungarn gelebt. Meine Verwandten leben ganz im Osten von Ungarn, in der Nähe von Debrecen, dort bei der rumänischen und ukrainischen Grenze. Das ist übrigens fast die einzigen Bezirke, die jetzt für Orban gestimmt haben. Und ich habe diesen Effekt, den ländlichen Fidesz-Effekt, habe ich überschätzt. Ich habe geglaubt, die ländliche Bevölkerung wird nicht zu einem städtischen Typen mit Schälfrisur, wie dieser Peter Magyar ist, überspringen. Das habe ich völlig falsch eingeschätzt.
Es ist ja hochinteressant. Wir haben uns gestern ja im Fidesz-Hauptquartier, wo sich schon früh eine gewisse Kehraus- und Begräbnisstimmung ausgebreitet hat, nicht überraschend. Wir haben ja diese Karten angeschaut. Du hast dir das genau auch noch einmal analytisch vor Augen geführt, die verschiedenen Wahlkreise. Was ist da auffällig? Also man hat eigentlich gesehen, ganz Ungarn mit ein paar wenigen Ausnahmen nicht mehr orange, sondern blau.
Ja, das ist, ich kann zum Beispiel sagen, meine Schwiegermutter hat gesagt, noch gestern Morgen, ich gehe nicht wählen, weil Fidesz gewinnt sowieso. Die Ungarn sind eigentlich seit 16 Jahren davon ausgegangen, da kann nichts passieren, Fidesz gewinnt sowieso. Es gibt zwar eine Opposition, die ist mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer, aber Fidesz ist so gut wie gesetzt. Und dieser Effekt hat sich jetzt abgenutzt. Ich glaube, die Leute hatten einfach genug. Die Leute hatten einfach genug, haben gesagt, 16 Jahre Viktor, 16 Jahre Viktor sind genug.
Ich meine, wir haben hier vorbildlich selbstkritisch unsere Fehlprognosen aufgearbeitet, meine Damen und Herren, aber man darf auch noch etwas hinzufügen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die sich geirrt haben. Viele haben vorausgesagt, ich habe gestern noch an einer Fernsehdiskussionssendung teilgenommen, bei Servus TV, und dort war die Voraussage jetzt von Journalisten, die da zitiert wurde, ja, das werde zu einem hochproblematischen Machtwechsel. Zwar sei Magyar der Herausforderer favorisiert, aber Viktor Orban, dieser Autokrat, dieser finstere Quasi-Despot, der werde nicht friedlich von der Macht weichen. Und man war dann überrascht, dass Viktor Orban demokratisch, einwandfrei, sofort seinem Wahl gegenüber gratuliert hat, die Niederlage eingestanden und hat gesagt, er macht weiter. Also haben sich auch natürlich die Orbán-Kritiker geirrt, die ihm immer wieder unterstellt haben, er sei kein richtiger Demokrat. Wir haben gestern gesehen, das war eine einwandfreie demokratische Wahl. Ungarn ist keine Autokratie, Ungarn ist eine Demokratie, in der eben solche Gezeitenwechsel möglich sind.
Ja, man muss natürlich bei Viktor Orbán eines sehen. Es gibt etwas, für das sich Viktor Orbán noch mehr interessiert als für Politik, das ist Fußball. Also Viktor Orbán ist der begeisterste Fußballer, den es gibt in Europa. Und im Fußball ist es üblich, wenn du verlierst, auch wenn du wie Viktor jetzt 5-0 verloren hast, dass du nach dem Spiel auf den Gegner zugehst, gratulierst und die Hand schüttelst. Das ist, Orbán war immer schon ein sportlicher Typ. Man darf nicht vergessen, Orbán hat 3-mal schon die Wahlen verloren in Ungarn. Das ist 2 Jahrzehnte her. Und auch als er damals die Wahl verloren hat, war das überhaupt kein Problem. Er ist zum Gegner hingegangen, hat gesagt, Chapeau, gratuliere, du hast mich geschlagen, aber die Revanche kommt.
Bevor wir über Orbán und vielleicht die Fehler sprechen, du hast ja auch bis am Schluss Wahlkampfveranstaltungen hier dir angeschaut, reden wir über den Gewinner, Peter Magyar, der ja die Prognosen noch übertroffen hat. Man hat ihm attestiert, er könne knapp gewinnen. Jetzt hat er eine mutmaßliche 2/3-Mehrheit, das heißt weitgehende Machtbefugnisse, da können Verfassungsänderungen durchgeführt werden und so weiter. Was hat Peter Magyar hier richtig gemacht in diesem Wahlkampf, deiner Meinung nach?
Ich glaube, Peter Magyar hat auf nationale Themen gesetzt und Viktor Orbán hat auf internationale Themen gesetzt. Also Viktor Orbáns große Themen, auch bei den Wahlveranstaltungen noch letzte Woche, waren Ukraine-Krieg, EU, weltweite Energieprobleme, das war ziemlich weit oben in der Skala angesetzt. Magyar, sein Gegner, hat das Gegenteil gesagt, er hat über das Toilettenpapier, das fehlende Toilettenpapier in den Spitälern gesprochen, über die fehlenden Buntstifte in den Kindergärten. Und offenbar hat er den Ton besser getroffen als Viktor. Viktor hat sich so, was er halt immer war, Viktor Orbán hat sich als der große Weltpolitiker inszeniert. Magyar hat sich als der Mann inszeniert, der die täglichen Probleme lösen will. Und die zweite Strategie ist viel besser aufgegangen.
Ich muss ihr auch zugeben, ich hätte nicht gedacht, trotz den eigentlich für ihn favorablen Wahlprognosen, ich hätte nicht gedacht, dass es Magyar schafft, weil ich ihn immer für eine Art Kunstprodukt erachtete und auch etwas die mediale Überschätzung. Orbán wird ja eigentlich schon seit Jahren abgeschrieben. Offensichtlich habe ich da Peter Magyar krass unterschätzt.
Ja, viele haben ihn unterschätzt. Viele haben auch sein Team unterschätzt. Man darf eines nicht vergessen, das wird jetzt nun eine hochspannende Zeit werden in Ungarn. Die Mehrheit im Parlament, die TISA, die Mehrheit im Parlament besteht nun ausschließlich aus Leuten ohne eine Sekunde an politischer Erfahrung. Niemand, der jetzt die Mehrheit im Parlament vertritt, die siegreiche Partei, hat zuvor jemals ein Exekutivamt bestritten. Das sind Musiklehrer, Schriftsteller, Grafiker, Lehrer und so weiter. Aber niemand hat politische Erfahrung. Ich habe es einmal so formuliert hier in Ungarn. Die Ungarn haben gesagt, die ungarische Fußballnationalmannschaft hat schlecht gespielt. Also brauchen wir eine neue Fußballnationalmannschaft. Und sie haben jetzt entschieden, wir wählen eine neue Fußballnationalmannschaft, aber mit einer Voraussetzung, alle in dieser neuen Fußballnationalmannschaft dürfen vorher nie im Leben Fußball gespielt haben.
Im Fußball wäre das ein Nachteil, in der Politik ist es vielleicht nicht unbedingt ein Nachteil. Und übrigens, als damals die rot-grüne Regierungsmannschaft in Berlin antrat, nach 16 Jahren Helmut Kohl, ähnlich einschneidend, hat man auch gesagt, oh, jetzt kommen da die Unfähigen, wir werden es sehen. Was glaubst du, ist jetzt zu erwarten? Man hat das ja auch irgendwo zu einem Showdown hochgespielt, zu einer Richtungswahl. In Ungarn war die Rede von einer historischen Wahl. Wird jetzt Peter Magyar, was wird er anders machen als Viktor Orbán? Welche auch vielleicht großen politischen Kursänderungen sind deiner Ansicht nach zu erwarten?
Also die erste und einschneidendste Änderung wird die Außenpolitik sein. Also Magyar wird, das hat er auch im Wahlkampf immer angekündigt, wird sehr nahe an die EU heranrücken. Wir werden nun Folgendes erleben. Wir als Journalisten haben ein bisschen Pech natürlich mit dieser Wahl, weil Ungarn war in den letzten 8 oder 10 Jahren immer ein großes Thema. Ist zwar ein Staat, der nur 10 Millionen Einwohner hat, aber Ungarn war immer in den Schlagzeilen, Orbán war immer in den Schlagzeilen. Ungarn wird nun aus den Schlagzeilen verschwinden. Es wird ein Staat werden wie Bulgarien oder Kroatien oder Tschechien, der nicht mehr allzu große Aufmerksamkeit erzeugen wird, weil Magyar wird sich an die EU heranmachen. Diese Oppositionspolitik, das wird der erste und einschneidendste Änderung sein, diese Oppositionspolitik gegenüber Brüssel, die wird erodieren.
Und dann wird auch Geld fließen, 20 Milliarden sind blockiert. Ungarn zahlt ja unglaubliche Bußen aufgrund von bestimmten Verfehlungen oder Pseudoverfehlungen, wie sie halt in Brüssel wahrgenommen werden. Glaubst du, es kommt da auch zu einer Art fundamentalen Veränderung, was die ganze Kriegsunterstützung Ukraine angeht? Da hat ja Magyar auch eher in Aussicht gestellt, dass er sich da nicht mehr gegen Brüssel stellen wird. Was ist da eigentlich zu erwarten?
Ja, ich glaube schon, Magyar wird auf Brüssel-Kurs gehen. Das hat er aber im Wahlkampf immer gesagt. Woran er natürlich gemessen wird, jetzt nach seinem sehr nationalistischen Wahlkampf, wird sein, wie er in die ungarische Infrastruktur investiert. Das heißt, diese 20 Milliarden, die er nun aus Brüssel bekommen wird, und die wird er sehr schnell bekommen, was tut er mit diesem Geld? Er hat ja immer gesagt, Orbán hätte dann noch 2 weitere Fußballstadien gebaut. Ich werde dieses Geld in die Infrastruktur stecken. Daran wird er gemessen werden, was tut er für die Bildung, was tut er für die Schulen, was tut er für die Renten, was tut er für das Sozialsystem, diese Fragen.
Viktor Orbán hat vor allem in der westeuropäischen EU natürlich massiv zu reden gegeben, immer wieder. Aber das, was ihn eigentlich ins Rampenlicht katapultierte, war die Migrationspolitik. Und hier war er ja quasi ein Avantgardist, der die Grenzen geschlossen hat, die Außengrenzen gesichert hat, auch immer mit dieser Leistung vor die Wähler getreten ist. Ich habe Ungarn vor diesen Missständen bewahrt. Was wird Magyar da machen? Wird er in einen Richtungswechsel bringen in der Migrationspolitik?
Nein, das ist nicht zu erwarten. Das war ja sehr interessant hier im Wahlkampf in Ungarn. Das Stichwort Migration hat im Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt. Warum nicht? Magyar hat von Anfang an gesagt, in der Migrationspolitik ticke ich genau gleich wie Viktor Orbán. Diese Zäune zum Beispiel im Südwesten, die werden weiterhin bestehen. Die Migrationspolitik wird nicht geändert, denn Magyar ist ja nicht dumm. Peter Magyar, der Sieger, er hätte genau gewusst, was passiert wäre. Hätte er gesagt, ich mache eine offenere Migrationspolitik als Viktor Orbán, er wäre erledigt gewesen.
Wirtschaftspolitisch, Fragen der Gesellschaftspolitik, wie würdest du da den Peter Magyar einordnen? Ist er ein Linker, ist er ein Linksliberaler, ist er ein Progressiver, ist er ein Halbkonservativer? Wie muss man diesen Politiker charakterisieren?
Ja, ich glaube, er ist alles von allem. Nein, das politische Profil von...
Lass uns doch ein bisschen zurücktreten, wir sind da kommen ein bisschen näher, wir sind okay. Da etwas aus dem Bildrand gefallen, okay. Dann sehen wir das Programm besser. Ja,
also was ist Peter Magyar für ein Politiker? Schwer einzuschätzen. Er hat verschiedene Facetten, man weiß eigentlich zu wenig von ihm. Er ist ein typisches politisches Chamäleon, ich glaube... Seine große Qualität, das hat er jetzt auch mit seinem Sieg bewiesen, ist sein unglaublicher Opportunismus. Er spürt die Stimmungen, das hat er sehr gut gemacht. Also was zu erwarten ist, ist außerhalb der EU-Politik, wo er klare Positionen hat, was da zu erwarten ist, das können wir im Moment sehr schwer abschätzen.
Ungarn ist ein Land mit einem Majorzsystem, das heißt, der Gewinner räumt eigentlich alles ab. Was bedeutet das jetzt? Also werden in den Ministerien, in den regierungsnahen Kreisen, werden sie jetzt alle die Unterlagen in den Schredder werfen und ist da ein kompletter Austausch im Grunde des ganzen Staatspersonals zu erwarten?
Das wird sehr interessant. Weil wir haben ja gesagt, eben alle diese neuen Parlamentarier, auch die neuen Minister, die Magyar nennen wird, sind die meisten oder fast alle Leute ohne politische Erfahrung. Es geht nun natürlich um die tägliche Politik, es geht jetzt um, was weiß ich, um ein neues Wassergesetz oder um eine neue Raumplanungsinitiative und so weiter. Diese Leute haben überhaupt keine Erfahrung mit solchen Fragen. Also, worauf müssen sie sich stützen? Sie müssen sich auf die Chefbeamten stützen. Die Chefbeamten wiederum sind alle Fidesz. Und so wie ich die Ungarn kenne, werden die Magyar ganz gehörig boykottieren.
Okay, wir haben über Peter Magyar gesprochen und sind gespannt, was da kommt. Reden wir über den Wahlverlierer Viktor Orbán, der, du hast gesagt, sich ein bisschen als Churchill in Ost-Mitteleuropa auch schon fühlen konnte. Ein Weltpolitiker, der weit über der Gewichtsklasse, könnte man sagen, auch der Größenordnung des Staates gespielt hat, mit Donald Trump auf Augenhöhe verkehrt hat, Erdogan, Putin und so weiter, ein Weltpolitiker als Friedenspolitiker. Was waren die großen Fehler von Viktor Orban rückblickend betrachtet jetzt in diesem Wahlkampf, den wir jetzt natürlich mit der genau gleichen absoluten Gewissheit hier rekapitulieren können, wie bei unseren Fehlprognosen am Anfang?
Ja, also prognostisch sind wir einwandfrei, da gibt es nichts. Auch selbst bei Prognosen, die Zukunft betreffen, sind wir stark. Nein, ich habe mich auch gefragt, was tut Viktor Orban jetzt? Ja. Der Mann war ja rastlos von morgen früh bis abends spät. Ich glaube, was man von Viktor Orban weiß, er ist am Morgen ins Büro gegangen und als erstes hat er gesagt, jetzt ist eine Stunde, lass mich eine Stunde im Frieden, weil jetzt muss ich Nemzeti Sport lesen. Das ist die große ungarische Sportzeitung. Orban hat den Sportteil ausgebaut, den Fußballteil ausgebaut in dieser Zeitung. Ich glaube, Orban, ja, er wird sich politisch nicht mehr so groß hineinlegen, denke ich. Er wird kaum sich jetzt als Oppositionsführer aufspielen. Ich meine, du kannst nicht 16 Jahre Regierungschef sein und hinterher die Rolle eines minderwertigen Oppositionsführers spielen. Ich glaube, Viktor Orban wird sich auf das konzentrieren, was ihn interessiert, nämlich Fußball.
Gut, eine etwas überspitzte Formulierung, aber was sind die Fehler gewesen? Warum hat er es nicht geschafft, obwohl er ja nach Auffassung vieler, immerhin auch 2,5 Millionen Wähler, das ist nicht wenig. Es gab eine gewaltige Wahlbeteiligung, fast 80%. Aber warum hat das nicht verfangen? Was hast du da beobachtet? Einiges schon gesagt. Was waren seine Irrtümer?
Ich glaube, Orban hat sich zu lange zu sicher geführt. Orban, das war ja interessant, ich habe seine Reden auch gehört hier, noch die letzte am Samstag hier oben in der Nähe der Burg. Orban hat eigentlich nie von seinen Erfolgen geredet. Er hat das Gefühl gehabt, das weiß sowieso jeder. Dabei hat Orban natürlich in seinen 16 Jahren einiges vorzuweisen. Er hat das aber eigentlich gar nicht betont. Ich meine, sehr erfolgreich war zum Beispiel die Standortpolitik von Orban. Ungarn ist heute der größte Automobilhersteller in ganz Europa. Die Chinesen sind gekommen, das größte Batteriewerk für elektronische Autos zum Beispiel steht in Ungarn. Er hat im wirtschaftlichen Bereich große Erfolge vorzuweisen. Er hat auch im Sozialbereich einiges an Erfolgen vorzuweisen. Die Renten sind höher, die Löhne sind deutlich höher geworden in den letzten Jahren. Das alles war für ihn eigentlich kein Thema. Er hat sich viel zu sehr auf diese Ukraine-Politik, auf diese Energiepolitik eingeschossen, die für die Leute einfach zu abgehoben war.
Er, ihm wird vorgeworfen, dass nicht er persönlich, aber Leute in seinem Umfeld sich massiv bereichert hätten. Das Wort Korruption wurde da immer wieder durch die Runde gereicht. Ja, was ist da deine Beobachtung?
Ja, das trifft zu. Also ich würde es nicht Korruption nennen, ich würde es Vetternwirtschaft, extreme Vetternwirtschaft nennen. Also gutes Beispiel, ein alter Schulfreund von Viktor Orban ist heute der reichste Ungar, weil er immer staatliche Aufträge von Orban zugeschanzt bekommen hat. Dieses System hat sich schon durchgezogen. Die Freunde, der Zirkel um Viktor, der Zirkel um Fidesz, hat von staatlichen Aufträgen profitiert. Daran ist kein Zweifel. Und es ist klar, damit ist es nun vorbei. Wäre ich heute ein Bauunternehmer in Ungarn, in der Fidesz, ich müsste also um meine Aufträge zittern.
Man sagt ihm auch nach, er habe wirtschaftlich jetzt am Schluss nicht mehr gut performt. Ungarn sei da in Schwierigkeiten, wirtschaftlich steht es nicht so gut da. Ich kann mich erinnern, als ich ihn zum ersten Mal interviewt habe, 2012, hat er gesagt, ja, man wisse, man habe keine Begriffe, wie Ungarn schlecht dagestanden sei nach der Finanzkrise, wir waren noch schlechter positioniert als Griechenland und internationale Konzerne waren im Begriff, eigentlich hier das Tafelsilber aufzukaufen. Das wollte ich nicht. Da musste ich dem liberalen Freihandelsdogma Grenzen setzen. Ich wollte eine nationale Unternehmerschaft aufbauen, mit dem Risiko natürlich, dass man diese Filzokratie aufbaut. Wie beurteilst du insgesamt jetzt dieses Wirtschaftsargument? Geht es den Ungarn heute so schlecht? Warum geht es denen schlecht? Geht es denen schlecht, weil die EU das Geld zurückhält oder wegen des Kriegs in der Ukraine? Dieses Wirtschaftsthema wurde ja doch gegen Orban am Schluss ausgelegt.
Ich glaube, es gibt zwei makroökonomische Faktoren, die wichtig waren. Zuerst einmal, die Inflation ist jetzt bei 1,8%. Aber noch vor ein, zwei Jahren war die Inflation bei 20%. Und die Leute haben natürlich monatlich gesehen, wie der Zucker teurer wird, wie die Hühnchen teurer werden, wie der Wein teurer wird. Also die Inflation hat Orbán gewaltig geschadet. Das zweite Element, was man nicht vergessen darf, wenn man über Wirtschaft redet, Orbán ist natürlich ein erbarmungsloser Etatist. Orbán liebt es, wenn der Staat in die Wirtschaft eingreift. Also das Gesundheitssystem ist rein staatlich, das Pensionssystem ist staatlich. Orbán würde, wenn er könnte, am liebsten auch die Banken verstaatlichen, aber das kann er nicht. Und dieser Etatismus, also der Staat hat sehr stark in die Wirtschaft eingegriffen und das ist für Wirtschaftswachstum natürlich nie eine ideale Voraussetzung.
Er hat gestern vorausblicken lassen, dass man jetzt in der Opposition weiterkämpfen werde. Er hat also nicht seinen Rücktritt erklärt. Du hast jetzt vorhin gesagt, ja, er werde da kaum in die Opposition gehen. Er hat das aber schon ein paar Mal gemacht. Was ist da deine Vermutung?
Die offene Frage ist, tritt Orbán in 4 Jahren nochmal an? Also ist er wirklich der Typ, der nun sagt, ich habe jetzt verloren das Duell und ich sinne auf Revanche. Wenn er in 4 Jahren nochmal antreten würde, dann würde er eine aktive Rolle in der Opposition spielen. Ich vermute aber eher, dass er in 4 Jahren nicht mehr antritt und darum auch sich jetzt nicht als der große Oppositionskämpfer profilieren wird.
Ich habe heute Morgen auf meiner gestrigen Sondersendung, die hier ja noch mitten im Jubel und Trubel des Disserfolgs gedreht wurde, das nachgeschaut und viele Kommentatoren haben dann gesagt, vor allem aus Deutschland, sie seien fassungslos und wie könnten diese jungen Menschen, es ist ja auch ein Generationenwechsel, so einen Wandel vollziehen. Jetzt würden Ungarn deutsche Verhältnisse drohen, Massenzuwanderung, allgemeiner Niedergang, so ein Mainstream-Politiker sei jetzt an der Macht. Und man werde dann sehen, in ein paar Jahren werde Ungarn sich zurücksehnen nach Viktor Orbán. Was glaubst du da? Haben sie sich jetzt auf einen falschen Kurs begeben oder sind das zu düstere Einschätzungen aus dem Moment?
Ja, wir als große Prognostiker sollten hier vorsichtig sein. Nein, was man sicher sagen kann, ist, Ungarn ist all in gegangen. Also Ungarn ist mit Sicherheit, hat gesagt, wir gehen ins Risiko. Das Risiko, hat Ungarn gesagt, scheint uns im Moment weniger groß als das Weitermachen, so wie wir es bisher hatten. Also Ungarn, das kann man jetzt auch wieder sagen, vor allem bei der ländlichen Bevölkerung hätte ich das nicht erwartet, Ungarn hat gesagt, let's go, wir gehen ins Risiko.
Wie sehr hat sich die EU in diesen Wahlkampf eingemischt? Ich meine, es hat schon happige Momente und Manöver gegeben. Ich meine, man hat seit Jahren, hält man Gelder zurück, die eigentlich Ungarn bekommen sollte, massive Bußen, natürlich alles Retourkutschen auf die orbanische Oppositionspolitik, die er da gemacht hat. Wir haben gesehen, dass aus der Ukraine zum Teil Pipelines geblockt wurden und am Schluss dann noch diese Medienaffären, diese Enthüllungen gegen seinen Außenminister Siarto, das waren ja direkt von den EU-Geheimdiensten an oppositionelle Portale durchgestochene Nachrichten. Ja, hat nicht die EU letztlich auch da kräftig, also mit dem Hackebeil am Monument Orbán entsprechend destruktiv gewirkt?
Ich glaube, das wurde überschätzt. Also, der Wahlkampf war ja interessant, weil er von Verschwörungstheorien nur so strotzte. Also, auf Seiten des Siegers Peter Magyar hat man berichtet, es seien da ununterbrochen irgendwelche russischen Geheimagenten hier unterwegs, die die Wahl manipulieren sollten. Wenn man gefragt hat, wie manipulieren die genau, haben die gesagt, das wissen wir auch nicht, aber sie manipulieren. Auf der anderen Seite wiederum, Viktor Orbán hat gesagt, da fließen irgendwelche geheimen Gelder durchs Land, die in die Ukraine kommen und dort Zelensky in die eigene Tasche steckt. Wenn man gesagt, woher wissen Sie das? Ja, wir wissen nicht so genau, aber das geht schon in die Richtung. Das ist Ungarn. Das ist Ungarn. Man muss sie einfach sein. Und darum wird auch der Einfluss der EU wurde überschätzt. Diesmal, ich glaube, vor 4 Jahren war es anders. Vor 4 Jahren hat dieser Anti-EU-Reflex als Argument noch verfangen. Inzwischen hat sich das etwas abgenutzt.
Viktor Orban, ein Politiker mit großem Einfluss, er ist und wird auch so gesehen, die Galionsfigur des sogenannten Rechtspopulismus in Europa, des Aufstands gegen die seelenlose Bürokratenherrschaft, gegen die Apparatschiks, die Eurokraten. Eben war noch der amerikanische Vizepräsident hier in Budapest und hat in dieser Richtung argumentiert. Was bedeutet jetzt diese krasse, diese niederschmetternde Abwahl von Viktor Orban für die politischen Kräfte, als deren Vorkämpfer er ja auch aufgetreten ist?
Ja, wenn wir in den letzten Jahren unsere Zeitungen gelesen haben, haben wir ja überall gelesen, der Rechtspopulismus erhebt überall in Europa sein grausiges Haupt. Das war ja die These, der Rechtspopulismus ist im Vormarsch. Orban war natürlich in dieser Bewegung eine Ausnahme. Man darf nicht vergessen, Orban war der einzige, nennen wir ihn Rechtspopulist, der eine Mehrheit hatte. Eine Meloni in Italien hat keine Mehrheit. Ein Geert Wilders in Holland hat keine Mehrheit. Die Schwedendemokraten in Schweden haben keine Mehrheit. Orban war der einzige Rechtspopulist, der wirklich das Volk hinter, das gesamte Volk hinter sich hatte. Und das hat ihn natürlich zu dieser Galionsfigur gemacht. Das bricht jetzt ein. Und die Galionsfigur des, sagen wir, Rechtspopulismus ist beschädigt. Das heißt, diese Bewegung gegen Wokismus, gegen Zentralismus, gegen Energie, gegen eine offene Migration, gegen eine restriktive Energiepolitik, diese Galionsfigur ist weg. Und das wird natürlich der ganzen Bewegung einen gewissen Schaden zufügen, kein Zweifel.
Wobei natürlich diese Bewegung letztlich auch von den Bevölkerungen ausgeht, in anderen Ländern, Deutschland, Frankreich, Italien. Auf der Ebene der Institutionen sind sie sicher jetzt geschwächt worden. Wenn wir zurückblicken, 16 Jahre Viktor Orban, eine prägende Figur der ungarischen Geschichte, schon seit den 80er Jahren. Er ist noch auf die Barrikaden gestiegen gegen die Sowjetpanzer, war ein Hoffnungsträger der Liberalen, hat sich dann enttäuscht von den Liberalen stärker dem Konservativen zugewandt, Wahlen gewonnen, Wahlen verloren, zweifelsohne ein bedeutender Staatsmann in der Geschichte dieses Landes, auch in Europa. Wie ordnest du ihn ein, wenn wir jetzt quasi diese Ära Orban etwas würdigen? Was ist deiner Meinung nach das Wesentliche?
Ich glaube, Orban hat einen gewissen politischen Ideologiewechsel als Person verkörpert. Man darf nicht vergessen, vor 20 Jahren waren praktisch alle europäischen Länder mit linksen oder linksliberalen Mehrheiten ausgestattet. Wenn wir zum Beispiel die Ära Merkel in Deutschland auch unter dieses Signet unterordnen. Orban war eigentlich die Figur, an der sich dieser Wandel, dass in vielen Ländern eher rechte oder bürgerliche und konservative Bewegungen stärker wurden. Orban hat das wie eine Art in seiner Person konzentriert. Vor allem in den Medien hat er diesen politischen Wandel, den wir in Europa gesehen haben, diesen Wandel wie eine Art aufgesaugt und als Person wiedergegeben.
Also eine zeitgeschichtliche Figur, die sozusagen Träger auch übergeordneter Strömungen wird. Vielleicht meine letzte Frage. Bist du optimistisch, pessimistisch jetzt für Ungarn, wie es weitergeht? Du hast hier gelebt. Ja, noch ein letzter Blick in die Kristallkugel.
Ja, weißt du, die Ungarn, das ist ein unglaublich zähes Volk. Die Ungarn, die lassen sich nie unterkriegen. Also die Ungarn, die hatten die Türken im Haus, die hatten die Schweden im Haus, die hatten die Nazis im Haus, die hatten die Kommunisten im Haus, die haben alles überlebt, die werden auch Orban überleben.
Und die EU auch. Vielen herzlichen Dank, lieber Kurt, meine Damen und Herren. Sie sind hier also Zeuge eines auch seltenen, selbstkritischen Aufarbeitungsprozesses geworden von Prognosen der Weltwoche und Einschätzungen. Vielen herzlichen Dank. Wir melden uns ab fürs Erste. Und schauen, was wir da noch in Ungarn, in Budapest an weiteren Eindrücken nach dieser Erdbebenwahl sammeln können. Bis dahin einen schönen Tag und eine gute Zeit.